Im Beethovenstüberl. In der morgenergrauten Küche sitzend, konnte ich es kaum noch erwarten, bis jener Ort öffnen würde, in dem das Wort normal täglich am zahlreichsten ausgesprochen wird. Dann endlich acht, aus der engen Küche hinunter in die Annenstraße, Trafik und verlangte nach meiner Marke Zigaretten. Der erlösende Trafikantenverbalreflex, die normalen, ich darauf erleichtert, die normalen. Der nächste Kunde, dasselbe Wechseln derselben Worte. Ich blieb noch ein wenig bei den Illustrierten stehen, blätterte da und dort nur noch einige Male hinter mir die Normalen und Antwort gewiss zu hören, die Normalen, sich abwechselnd mit die Leichten, der es dann mehr wurden und es mir damit schwer, weniger schwer fiel zu gehen. Die Normalen, dachte ich noch heimkehrend im Bürgerspitalhof, ich bin dem Rauchen hierdurch beinahe verpflichtet. In allen psychischen Anstalten versucht man verbissen, das Wort normal nicht einmal in den Mund zu nehmen, vielmehr eine leichte Schizophrenie, leichte Depression, setzte mich abermals an den Küchentisch und ließ die Normalen in Rauch aufgehen. Noch eine Stunde und 5 Minuten, bis mein Zug nach Wien abfährt. Aus dem Beethovenstüberl treten 4 Bauarbeiter heraus, gehen lachend an mir vorbei. Ich gehe ihren Weg, entgegengesetzt, zurück zum Eingang. Es ist jetzt 16.30 Uhr. Durch einen schweren roten Samtvorhang stoße ich mit gefalteten Händen voran durch den Schlitz in die überheizte Beethovenstube. Ich verlange nach einem großen braunen und einem Gugelhupf, wenn es denn einen gäbe. Das Beethovenstüberl habe den besten Gugelhupf im ganzen Bezirk, schwärmt sie mir vor, wirft einen kurzen Blick auf mein Buch über mein Reiseziel, den Narrenturm, das ich unvorsichtigerweise auf den Tisch gelegt habe. »Wissen Sie denn nicht, wie die Wiener den Narrenturm immerzu genannt haben?«, fragt sie. »Ich schüttle nur notwendigst den Kopf.« »Gugelhupf«, sagt sie. »Bei den Wienern heißt er Gugelhupf«, macht ihre gastronomischen Notizen auf ihren Blog, dann kehrt hinaus. »Gugelhupf«, sagt nun auch die alte Frau mit einer überraschend klaren Stimme neben mir. »Ob ich wüsste«, sagt sie, mich direkt anblickend, so dass ich jetzt erst diese ganz und gar jugendlich munteren Augen sehe, die mich fesseln, dass einer der Vorstände des Narrenturms, ein gewisser Herr Wagner, Beethoven dort drüben, wie sie mit einer Handbewegung in die Himmelsrichtung zum Krankenhaus unterstreicht, seziert hätte. Die Sektionsniederschrift könne sie auswendig, sagt sie. Und wie es mir beweisen zu wollen, beginnt sie. Leber erscheint auf die Hälfte ihres Volumens zusammengeschrumpft, lederartig, fest, grünlich-blau gefärbt und an ihrer höckerigen Oberfläche Pünktchen mit bohnengroßen Knoten durchwebt, deren sämtliche Gefäße waren sehr enge, verdickt und blutleer. »Wenn man nur die Mondscheinsonate heranzöge«, sagt sie, »und was daraus gemacht worden sei, ein gefühlsseliges Schlachthaus, sträube sich alles in ihr gegen alles sofort. Der erste, ohne Einhalt missbrauchte und vergewaltigte Adagio Sostenuto-Satz, wie sie präzisiert, der für sie der selbstverständlichste im besten Sinn des Wortes sei, flüchten sich alle kopflos hinein in eine weinerliche Situation, obgleich es eine selbstverständliche ist. Und dieser schöne zweite Allegretto-Satz, obwohl sie den dritten Satz, Presto agitato, im Eigentlichen besonders liebe. Die Mondscheinsonate, wiederholt die Dame, da sie wohl durch meine Zurückhaltung zu Recht annahm, ich sei in Belangen der Musik nicht absonderlich bewandert, sei für sie lebenslang eine deprimierende Begebenheit gewesen, wie alle Schönheit und ihre Handhabung, die für alle nur eine Flucht von Antworten, von seinem Urheber jedoch die Antwort einer Flucht war. Unsere insgesamte Fürchterlichkeit habe sich in ihr, der Mondscheinsonate, für sie um- und ausgespiegelt, durch das Ausschlachten dieses Stückes für eine leutselige, bequeme Flucht der Welt beides dadurch begrabe, die Flucht und die Antwort, wettert sie. Wir schämen uns nur unsere Antworten, entstellen diese in gleichem Grad, wie die Musik, die uns umgibt, bestellt sei. Das sei die Wahrheit. Das Werk eines Musikers wie Beethoven sei die Nichthinnahme einer Flucht. Die Flucht würden nur Tag für Tag alle als Antwort nehmend deformieren. Dass jenes, in das wir uns schlussendlich entschließen zu flüchten, als Antwort gedacht, die Flucht, die wir heranziehen, als Flucht wohlweislich zurechtgerichtet ist, da sie nie da war, da es diese gar nicht gibt, sagt sie, die Flucht Beethovens in seiner Betrachtung stets Mittel und Verfassung zu einer Antwort, respektive Verfassung einer Antwort war. Der Fluchtentzug als Antwortenentzug im Fluchtvollzug aller Antworten, das sei Beethoven. Beethoven für Sie, kam jetzt fast zärtlich aus hier, von der Kompensation zur Komposition, von Flucht und Antwort, von der Fluchtkompensation durch Weltentzug hin zu einer kompositorischen Antwort, sowie andererseits das Kompensieren durch Flucht in eine Weltsucht, die Antworten in einer kompositorischen Welt sucht. Man muss die Mondscheinsonate, die Unifantasia, wie Beethoven diese getauft nominell gekrönt hatte, bevor die Welt diese als Mondscheinsonate in ihre gekrönte Erdmasse aufnahm, nur satzgerichtet von hinten weghören. So höre man die Beweggründe, den Gehalt, die Motivation, den erstaunlichen Motivationsgehalt des Weges seines Erschaffers im eigentlichen Sinne. Der Gehalt des Weges, murmelt sie, der Lohn des Weges, fast verschwindend, dann klar gesprochen, diese für den Genuss nicht maßgebende Natur, die die entgegengesetzte ist, unmöglich eine andere sein kann und die ja auch von ihm entgegengesetzten Erwartern den zu beglückenden Köpfen entgegengesetzt gehalten hat. Wie sich auch in seiner fünften Zeige, dessen tonal markantes Stigmata in Entwürfen erst ganz zum Schluss zum ersten Male aufgeschienen sein soll. Verstehen Sie? Das Resultat der ganzen Fürchterlichkeiten immer von hinten nach vorne vorsetzen, um es identifizierbar zu machen für jene, welche sich aus ihrem Leben zu einem Genuss zuspitzen, aus ihren Fürchterlichkeiten heraus sich elegant gewanden, um in feierlich galantem Tun den Genuss entgegenzugehen, sich fest entschlossen aufmachen. Exakt jene Strecke des Weges, die den Schöpfer des für Flucht entschlossene zu erwartenden Genusses, es einst hinauszugehen, veranlasste aus den Fürchterlichkeiten einer Fluchtentschlossenheit, für seine Unfluchtstalente, diese in sich drinnen verlegten, verschleuderten, verflüchtigten Antworten, flüchtig diesen Weg entlangsuchend zu gehen. Dieser Weg als Distanz seiner verängstigten Flucht bis an den Punkt der konzentrierten Wut ist nun der Raum der Antworten, die gefragt sind, gefordert werden im Niemandsland oder besser Niemalsland der Antwort. An dem Punkt, wo er wegging, trifft sich alles wieder. An dem Ort, an dem einer zur Flucht der Antwort Flucht perspektivisch seine Wut in einem Punkt zu konzentrieren ansetzte, nach getanem Werk zurückblickt, in den nun endlichen Schlund der Ursache, doch nur eines wiederfindet, in dem sich ihm alles Auftuendem zu einem Punkt ihn erneut hintreibt, zu einer Versöhnung, sonst gäbe es keine Kunst, gehen schlussendlich alle in der unversöhnlichen Weltflucht hin. Dort, wo man sich trifft, die unversöhnliche Weltflucht suchen und der die Versöhnung mit dem Unversöhnlichen für kurze Zeit wiedergefunden hatte, wieder ausgesöhnt zurückkehrte, lebt das Erlebnis und kann deshalb nur von hinten nach vorne serviert werden. Die Fürchterlichkeiten und die Galanterien und alles unentwegt, hören Sie, das ist wörtlich zu nehmen, unentwegt von hinten nach vorne, um sich identifizieren zu können. Der schöpferische Kopf hat sich zu infizieren. Für die Identifikation muss die Krankheit suchen, die fernab seiner ihm selbst innewohnenden Grundschutz zu verlangen lässt. Nicht Identinfizierung, Identifikation anstelle von Infizierung ist vonnöten. Wenn die Menschen aus Unterretzbach zu Fuß über Retzbach nach Oberretzbach gehen, wie es ja in Österreich oft ist mit Ober-Unterorten oder Vorder-Hinterorten, mit Orten, die hierorts nicht genügen als Orte, wie mit Menschen, die hierorts nicht genügen als Menschen und deshalb Ober- und Unterorte dann heißen oder Obermenschen und Untermenschen oder Vorder-Hinterorte wie Vorder-Hintermenschen dann plötzlich sind, um sich dort einen Kunstgenuss einzuverleiben, ging der Schöpfer dieses Kunstgenusses, der in Unterretzbach lebt, den notwendigen Weg aus Unterretzbach bereits weg. Da er die unterretzbacherischen Fürchterlichkeiten dort vertrieben, über Retzbach und dort in Pausen eingestreuten Rauschbrücken nach Oberretzbach, um dort in fremderer Umgebung die Entsetzlichkeiten in Unterretzbach verdauend, zuallererst mit einem alles erschütternden und aufwühlenden Presto Agitato-Satz dort beginnt, den ersten in Oberretzbach verfassten eigentlichen Unterretzbach-Satz. Lauer gestimmt im Rausch an Retz denkend, den Allegretto-Satz ausheckt, um schlussendlich doch wieder einträchtig den Adagio Sostenuto zulässt. Und die örtlichen Menschen trampeln blind durch die ganze Fürchterlichkeit von Unterretzbach, Retzbach und Oberretzbach zusammen hindurch in einer Erhabenheit eines zu erwartenden Kunstgenusses und bekommen dann den schönen, abgestimmten Adagio Sostenuto aber zuerst zu hören in Oberretzbach, das verträgliche Finale als Willkommensgeste seines Verfassers, obwohl dieser das Resultat der inzwischen verdauten Fürchterlichkeiten in Unterretzbach zuletzt ausgeschieden hat, verfallen sofort in den Umstand der alles versöhnlichen Schöngeistigkeit, um das Schöne aus Unterretzbach in Oberretzbach gehört zu haben. Ein Irrtum, haucht sie, und führt sich genüsslich ein so großes Stück ihres Topfenstrudels zum Munde, dass ihr die Verschlingung dieses eine rasche Links-Rechts-Kombination des Kopfes bei weit aufgesperrtem Mund dafür abverlangt. Sanftmütig kauend und lächelnd sieht sie mich an, auf das ich links an der Wand hoch auf das Beethoven-Porträt sehen muss, dass ich darauf denke, siehst du, jetzt wärest du eigentlich am Ende deiner Flucht angelangt, willst in den Narrenturm, sitzt aber im Beethoven-Stüberl. Eine Perversität. Danke.